Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 85, 86 und 87 der sechsten Sure, der Sure an Om.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen von einigen der früheren Propheten die Rede ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und wir leiteten Zacharias und Johannes und Jesus und Elias. Sie alle gehörten zu den Rechtschaffenen. Und wir leiteten Ismael und Jasser und Jonas und Lot. Sie alle zeichneten wir aus unter den Völkern. Ebenso manche ihrer Väter, Kinder und Brüder. Wir erwählten sie und führten sie auf den richtigen Weg.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 21. Juli 2023, gleich dem 30. Tir 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamischer Lebensstil«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Musik. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran drängt UN-Chef, bei der Koran-Schändung eine harte Linie zu verfolgen. USA zeigen schikanierende Natur, indem sie Iran daran hindern, Schifffahrtsveranstaltung auszurichten. Nasrallah fordert Ausweisung schwedischer Botschafter nach Koranschändung. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran drängt UN-Chef, bei der Koranschändung eine harte Linie zu verfolgen. Nach der wiederholten Entweihung des Heiligen Korans in Schweden hat der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian an Antonio Guterres geschrieben und den UN-Generalsekretär aufgefordert, bei solchen Akten religiöser Sakrilegen eine harte Linie zu verfolgen. Der Spitzendiplomat richtete den Brief am Donnerstag an den UN-Chef, Stunden nachdem Salvan Momika, ein in Schweden lebender irakischer Flüchtling, während einer Demonstration vor der Stockholmer Hauptmoschee unter strengem Schutz der schwedischen Polizei auf ein Exemplar des Korans getreten und das heilige Buch der Muslime getreten hatte. Der Akt des Sakrilegs hat die Schleusen des Protests in der gesamten muslimischen Gemeinschaft der Welt geöffnet, auch in Iran, wo der schwedische Geschäftsträger nach Teheran einbestellt wurde, um auszudrücken, dass die Islamische Republik die abscheuliche Tat vehement verurteilt. Dies war das zweite Mal, dass Momika mit Zustimmung der schwedischen Behörden den Koran missachtete. Letzten Monat hatte er auch ein Exemplar des Heiligen Buches angezündet, was ähnliche heftige Proteste in der muslimischen Welt auslöste und das iranische Außenministerium dazu veranlasste, den schwedischen Geschäftsträger vorzuladen. In einem Brief an Guterres erinnerte Amir Abdollahian daran, dass das Sakrileg den Gefühlen von Muslimen und anderen Anhängern göttlicher Religionen auf der ganzen Welt schweren Schmerz zugefügt habe. Iran warnt eindringlich davor, dass die Fortsetzung solcher Aktionen unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit eine offene Beleidigung der Gesamtheit der Muslime darstellt und dazu dient, verschiedene Gemeinschaften zu provozieren, sagte Amir Abdollahian und warnte davor, dass solche Sakrilegien Islamophobie und die Förderung des Extremismus verfolgen. Diese Schändungshandlungen, warnte der Außenminister weiter, werden mit irreparablen Konsequenzen und Rückwirkungen wie eine Ausbreitung von Hass, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit in verschiedenen Gemeinschaften einhergehen. Amir Abdollahian forderte Guterres schließlich auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Wiederholung solcher Obszönitäten zu verhindern und forderte den UN-Chef auf, die Mitglieder der Weltorganisation aufzufordern, denjenigen, die solche beleidigenden Handlungen anordnen und begehen, ernsthaft entgegenzutreten. USA zeigen schikanierende Natur, indem sie Iran daran hindern, Schifffahrtsveranstaltung auszurichten. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat die USA wegen der Ablehnung des Angebots Teherans, im Oktober eine maritime Veranstaltung auszurichten, aufs Schärfste verurteilt und erklärt, dieser Schritt zeige, dass Washington keine Grenzen kennt, wenn es darum geht, die technischen und spezialisierten Organisationen der Vereinten Nationen politisch zu missbrauchen. Die Vereinigten Staaten haben einmal mehr ihre arrogante und koloniale Natur unter Beweis gestellt, indem sie die Schifffahrtsveranstaltung in Iran behindert haben, sagte Nosset Kanani in einer Erklärung am Freitag. Iran hatte vorgeschlagen, Ende Oktober 2023 eine Schifffahrtsveranstaltung in Teheran zusammen mit einem von der IMO organisierten jährlichen Seetag abzuhalten, dem der Exekutivrat der IMO 2015 zugestimmt hatte. Allerdings wurde Teherans Angebot, die Veranstaltung auszurichten, abgelehnt, nachdem die USA einen Vorschlag zum Widerruf des Angebots vorgebracht hatten und der Rat der UN-Schifffahrtsagentur dafür gestimmt hatte. Dabei wurde die oben genannte Veranstaltung 2015 vom Exekutivrat der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation in London ratifiziert und auch von der Generalversammlung der UN-Mitgliedsorganisation gebilligt, fügte er hinzu. Der iranische Spitzendiplomat betonte, dass der vom Vereinigten Königreich unterstützte Schritt der USA beweise, dass Washington keine Grenzen für die politische Ausbeutung der technischen und Experteninstitutionen der Vereinten Nationen sehe, selbst wenn dies dazu führe, die internationale Glaubwürdigkeit dieser Organisationen zu untergraben. Kanani warf den USA außerdem vor, das Mehrheitsvotum der IMO-Mitgliedstaaten ignoriert zu haben. Kanani kritisierte die US-Regierung weiterhin dafür, dass sie auf Anschuldigungen und Lügen zurückgreife, um ihre illegalen und ungerechtfertigten Handlungen zu vertuschen. Nasrallah fordert Ausweisung schwedischer Botschafter nach Koranschändung. Die libanesische Widerstandsbewegung Hezbollah hat alle arabischen und muslimischen Länder aufgerufen, die schwedischen Botschafter aus ihren Hauptstädten zu verweisen, als Reaktion auf eine zweite Entweihung des Heiligen Korans in dem europäischen Land. Wir sind traurig über das, was heute passiert ist. Eine neue hässliche Tat, sagte Hezbollah-Führer Seyed Hassan Nasrallah während einer Rede am Donnerstag, berichtete die libanesische Nachrichtenwebseite Al-Ahed. Was wir gesehen haben, ist eine Provokation für die Gefühle der Muslime. Und es ist klar, dass derjenige, der den Heiligen Koran verbrannt oder entweiht hat, dies mit Genehmigung der schwedischen Regierung tat und dass es sich um dieselbe Person handelt, die den Koran vor kurzem verbrannt hatte, fügte er hinzu. Nur wenige Stunden zuvor war Salvan Momik, ein in Schweden lebender irakischer Flüchtling, während einer Demonstration vor der Stockholmer Hauptmoschee unter strengem Schutz der schwedischen Polizei auf ein Koranexemplar getreten. Stunden vor der geplanten Schändung versammelten sich hunderte irakische Demonstranten vor der schwedischen Botschaft in Bagdad, erklommen die Mauer und steckten Teile der Botschaft in Brand. Bagdad wies den schwedischen Gesandten aus und zog seinen Botschafter aus Stockholm ab. Der Hezbollah-Führer lobte die irakische Reaktion als eine mutige und weise Tat und eine hervorragende Haltung und forderte alle arabischen und muslimischen Länder auf, diesem Beispiel zu folgen. Wenn wir wollen, dass sich die Verbrennung und Schändung des Heiligen Korans in Schweden nicht wiederholt, müssen alle arabischen und islamischen Länder das tun, was der Irak getan hat, sagte er. Nasrallah forderte außerdem Menschen in der gesamten muslimischen Gemeinschaft auf der ganzen Welt dazu auf, bei den bevorstehenden Freitagsgebeten eine monumentale Präsenz zu zeigen und sich im Anschluss an die Gebete vor den Moscheen zu versammeln, um ihre Verurteilung des abscheulichen Akts der Obszönität zum Ausdruck zu bringen. Weißes Haus. Ukraine setzt von USA gelieferte Streubomben gegen russische Streitkräfte ein. Die USA haben bestätigt, dass die Ukraine von Washington gelieferte Streubomben gegen russische Streitkräfte einsetzt, obwohl weit verbreitete Bedenken bestehen, dass diese Munition zivile Opfer fordern kann. Der Sprecher des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, sagte am Donnerstag, die weltweit verbotenen Waffen seien in ukrainischer Hand. Er fügte hinzu, dass sie im Rahmen des Kampfes der Ukraine gegen Russland vor Ort eingesetzt würden. Kirby sagte, Kiew setze die Bomben effektiv und ordnungsgemäß ein. Wir haben erste Rückmeldungen von den Ukrainern erhalten und sie nutzen diese recht effektiv, sagte Kirby vor Reportern. Präsident Wladimir Putin hat bereits davor gewarnt, dass Russland Gegenmaßnahmen ergreifen werde, wenn die Ukraine Streubomben gegen die Truppen seines Landes einsetze. In einem Interview mit russischen Medien sagte Präsident Putin am Sonntag, sein Land verfüge über ausreichende Vorräte verschiedener Arten von Streumunition und könne Vergeltung üben, wenn die Ukraine sie einsetze. Russland verfügt über ausreichende Vorräte an verschiedenen Arten von Streumunition, sagte der russische Staatschef. Wenn sie gegen uns verwendet werden, behalten wir uns das Recht vor, Maßnahmen zu ergreifen. Die USA kündigten am 7. Juli an, dass sie im Rahmen eines 800 Millionen Dollar Sicherheitspakets Streumunition nach Kiew stecken würden, um den ukrainischen Streitkräften im Kampf gegen Russland zu helfen, obwohl Bedenken hinsichtlich der langfristigen Gefahr für die Zivilbevölkerung bestehen. Das Pentagon sagte in einer Erklärung, dass das am 7. Juli angekündigte neue Militärhilfepaket verbesserte konventionelle Zweizweckmunition umfasse und bezog sich dabei auf Streumunition. Die Entscheidung Washingtons wurde von vielen Ländern auf der ganzen Welt abgelehnt, darunter auch von seinen westlichen Verbündeten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 34 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26 Grad, Mashhad 26 Grad, Isfahan 33 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Sandevakili mit dem Titel Zibotarin Ro'ya, das heißt Schönster Traum.
بس که عمری خورده ام بغض گلویم را دریا دلم حالا ببن ای عشق جویم را بی پرده با من باشین مردم نمی دانند تنها حجابت فاش کرده مو به مویم را این چند قطر عشق تو عشق است یا بازی که می برد این چند قطر آب رویم را من صحبتم با زندگی جز عشق چیزی نیست چون خواندم دست حریف روبرویم را شب عذاب جست و جویم را در سینم یک آرزو دارم نمیگویم شاید خودت پیدا کنی آن آرزویم را زیباترین رویایی حتی در این تنهایی من این همه زیبایی هرگز ندیدم شبیه کوه دردم هر شب صدایت کردم تا به خودم برگردم تو را شنیدم تو را
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Wir begrüßen Sie wieder herzlich zu dieser Sendereihe, liebe Hörerfreunde. Gemeinsam mit Ihnen reisen wir durch die iranischen Provinzen und machen Sie mit den Sehenswürdigkeiten und historischen Denkmälern sowie auch wirtschaftlichen, touristischen und allgemeinen Aspekten bekannt. Beim letzten Mal sind wir in der zentralen iranischen Provinz Isfahan angekommen und Sie haben von einigen Besonderheiten dieser Provinz sowie den geografischen Gegebenheiten und ihren Naturschönheiten gehört. Auch einige Wildreservate haben wir Ihnen kurz vorgestellt. Heute wollen wir uns nun in die gleichnamige Provinzhauptstadt Isfahan begeben, die eine lange historische Vergangenheit hat und deren Name weit in der Welt bekannt ist. Isfahan Isfahan gehört zu den bedeutendsten iranischen Städten sowohl im Bereich des Tourismus als auch im Industriebereich. Sie liegt östlich der sich von Nord nach Süd erstreckenden Zagros-Bergkette im iranischen Hochplateau. Inmitten der frischen und grünen Ebene am Soyanderut, der, wie wir Ihnen schon berichteten, wegen der vielen Quellen in seinem Lauf seinen Namen der Gebärende bekommen hat, inmitten dieses fruchtbaren Gebietes erstreckt sich also Isfahan und zwar über eine Fläche von mehr als 20 Kilometern Länge und 14 Kilometern Breite. Und das in einer Höhe von rund 1500 Metern über dem Meeresspiegel. Ihre Einwohnerzahl übersteigt 1,5 Millionen Menschen und somit gehört sie zu den bevölkerungsreichen Städten Irans. Der Segen des Soyanderut-Flusses war es, der diese Stadt schon in den ältesten Perioden der iranischen Geschichte hat entstehen lassen und sie war Gastgeber zahlreicher Herrscherdynastien. Ein Blick auf hunderte historische Denkmäler macht uns deutlich, dass sie eines der ersten Zentren zivilisierten Lebens hier auf dem iranischen Hochplateau war. Isfahan zählte in nahezu allen historischen Abschnitten der iranischen Geschichte zu den großen und bedeutenden Städten. Alte iranische Historiker datieren die Gründung dieser Stadt auf Tamures, den dritten König der Pishtadien, also der ersten Dynastie der iranischen Mythologie und andere auf noch früher zurück. Demzufolge liegt die Gründung Isfahans mehr als 4700 Jahre zurück. Weitere gewichtige Zeichen für die Bestimmung des Alters von Isfahan sind die ursprünglichen bzw. veränderten Dialekte, die hier und in den umliegenden Orten gesprochen werden und Überbleibsel antiker und mittelpersischer Sprachen sind. Der Name Isfahan selbst bzw. der Name umliegender Orte wie Adrian, Azarkharan, Isfahran und Sadeh haben ihre Wurzeln im Alt-Avestisch 1200 bis 600 vor Christus und im Pahlavi, das heißt dem Mittelpersischen. Im Jahre 931 nach Christus, als verschiedene Herrscher in verschiedenen Regionen Irans regierten, zog Isfahan das Interesse eines Herrschers der Ziyariden 931 bis ca. 1090 auf sich. Es war Abu al-Hajjaj Mardavij. Während seiner kurzen Zeit in dieser Stadt, 931 bis 935, hat er sich stark für die Kultivierung Isfahans eingesetzt. Auch die Seldschuken hatten ein Auge auf Isfahan. Nachdem der erste Seldschukenherrscher Sultan Toghrul Beg um 990 bis 1063 1049 zunächst Rey zu seiner Hauptstadt machte, erwählte er 1051 schon Isfahan zur Hauptstadt. Aufgrund seiner Vorliebe für diese Stadt machte er diese 12 Jahre lang zu seinem Aufenthaltsort und in dieser Zeit wendete er große Summen für die Entwicklung und den Ausbau der Stadt auf und insbesondere für öffentliche Gebäude. Die Gemeinschaftsmoschee in Isfahan ist ein Denkmal aus dieser Zeit. Über den Wohlstand und Reichtum Isfahans zu dieser Zeit können wir auch aus den Worten des bekannten iranisch-islamischen Dichters, Geografen und Weltreisenden Nasser Khusro erfahren. Er sagte unter anderem, ich habe im persischsprachigen Raum keine schönere, größere und wohlhabendere Stadt als Isfahan gesehen.
Nach dem Ende der Seldschuken-Dynastie ging es bergab mit Isfahan und beim Mongolensturm und Angriff von Timurlenk oder Tamerlan hat es große Schäden erlitten. Sehr viele Einwohner der Stadt wurden getötet und sehr viele Bauwerke zerstört. Im Jahre 1591 nach Christus wurde Isfahan wieder Hauptstadt und zwar unter den Safawiden. Glanz und Größe der Stadt erreichten zu dieser Zeit ihren höchsten Stand und sie wurden zur wohlhabendsten und kulturreichsten Stadt in der Welt ihrer Zeit. Die Geschichte dieser Stadt zeigt, dass sie über zwei Jahrhunderte Hauptstadt Irans war. Während ihrer Zeit als Hauptstadt wurde sie von vielen ausländischen Reisenden als eine der schönsten Hauptstädte bezeichnet. Auch an den vollständigen Beschreibungen europäischer Reisender wie dem Italiener Pietro della Valle 1586 bis 1652 und dem Franzosen Jean Chardin 1643 bis 1713 dieser Stadt kann man den Stellenwert und die Größe Isfahans erkennen. In dieser Zeit wurden sehr viele schöne Plätze, Brücken, Moscheen und Paläste in Isfahan erbaut. Im Jahre 1772 endete die Safavidenherrschaft über Isfahan und einfallende Afghanen zerstörten die Stadt und töteten sehr viele wehrlose Einwohner. In der Zeit der Afscharen, Sand und Kajaren sind in Isfahan keine besonderen Baudenkmäler entstanden, denn unter diesen Dynastien verlor sie ihren Status als Hauptstadt. Lediglich wurde in dieser Zeit etwas für den Erhalt der bestehenden Bauten getan. Heute, nach mehr als 14 Jahrhunderten seit dem Besuch des ersten Reisenden in Isfahan, ist der Name Isfahans für ausländische Touristen und Weltreisende an den verschiedensten Orten der Welt ein Begriff. Hunderte kostbare historische und künstlerische Denkmäler in dieser Stadt haben sie auf der Liste der großen historischen und kulturellen Städte in der Welt unter die ersten 9 gebracht. Die antiken Denkmäler haben Isfahan nicht nur unter den Städten des Mittleren Ostens, sondern in der Welt ohnegleichen gemacht. Angesehene und erfahrene Ingenieure und Architekten haben die in Isfahan erhaltenen Baudenkmäler als bestes Beispiel und größten Komplex für den iranischen Baustil bezeichnet. Hier finden sich verschiedenste Kuppel, Gewölbe und Bogenstile, vielfältigste Kunsthandwerke wie Kachel- und Mosaikarbeiten, Intarsienarbeiten, Spiegelmosaiken, Stuckarbeiten und Miniaturmalereien. Auch in der Umgebung Isfahans sind historische Denkmäler zu finden, denen nicht minder Beachtung geschenkt wird. Eines von diesen ist das Ortaschgah, was so viel wie Feuertempel bedeutet. Dieser Feuertempel zählt zu den ältesten erhaltenen Denkmälern der vorislamischen Geschichte des Gebietes von Isfahan und findet seit vielen Jahren Beachtung bei Wissenschaftlern und Altertumsforschern. Dieser Feuertempel liegt 8 Kilometer westlich von Isfahan und in der Nähe des Soyan Derut auf einem steinigen Hügel. Der französische Architekt und Archäologe Maxime Sirox hat über dieses historische Denkmal umfassende Forschungen angestellt. Der steinige Hügel des Feuertempels erhebt sich in 1680 Metern über dem Meeresspiegel als einzige deutliche Erhebung in dieser Ebene westlich von Isfahan. Von hier hat man einen sehr guten Blick über die große landwirtschaftliche, genutzte Ebene, die vielen grünen Felder und Gärten und fantastischen Windungen und Schraubungen des Soyande-Flusses. Inmitten der Überreste dieses Gebäudes findet sich eine große Feuerstelle, die aus langer Vorzeit stammt. Rund um diesen steinigen Hügel gab es einst wohl sehr viele Gebäude, deren Reste aber nur noch zum Teil im Norden und Nordosten des Hügels verblieben sind. Die Zeit ist für heute um. Wir hoffen, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Danke für Ihr Interesse, liebe Hörerfreunde.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Reza Eftekhari mit dem Titel Sarbo Simin, auf Deutsch Silberne Zypresse.
پریشان کن سر زلف سیاهت شانش با من پریشان کن سر زلف سیاهت شانش با من زنجیری سو باز کن دیوانش با من که میگوید که میگوید که مینت با زدن بی جام و پیمانه This one.
پریشان کن سر زلف سیاهت شانش با من. پریشان کن سر زلف سیاهت شانش با
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. Wir betrachten auch in diesem Teil, welche Bedeutung Freude im islamischen Lebensstil besitzt. Eines der größten und nützlichsten Gaben Gottes an den Menschen ist die Gabe, sich freuen zu können, und diese Fähigkeit wird durch die Vernunft und religiöse Ethik veredelt. Der Islam sieht in erholsamen Beschäftigungen ein natürliches Bedürfnis des Menschen. Er tadelt daher nicht das Verlangen nach Freude, sondern regt dazu an. Von entscheidender Bedeutung ist jedoch, dass der Islam nicht jede Art von Freude anerkennt, sondern voraussetzt, dass ein Vergnügen dem Menschen bei der Entfaltung von Persönlichkeit und Charakter weiterhilft und verhindert, dass er oberflächlich und achtlos wird. Ein positives Erlebnis löst im Menschen Freude aus. Gemäß Forschungsergebnissen erkennt das menschliche Gehirn Freude schneller als Kummer. Außerdem ist der Mensch kreativer, wenn er fröhlicher und zufriedener ist. Angesichts der heilsamen Wirkung von Freude wird uns klar, dass Zufriedenheit und Glücksgefühl ein allgemeines Bedürfnis ist. Die Psychologie und der Islam bestätigen dies. In den Quellen der islamischen Lehre wird der Zufriedenheit und Freude, insbesondere der beständigen Freude, die frei von Sünde ist, besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Wir möchten nun einige Grundsätze anführen, die zur Herstellung von beständiger, verinnerlichter Freude führen. Einige denken, durch Besitz und Reichtum könnten sie an Fröhlichkeit gelangen. Aber eine beständige Freude und Glück sind durch solche Dinge nicht gewährleistet. Vielmehr zwingt eine solche Denkweise den Menschen dazu, laufend nach neuen Genüssen und Vergnügen zu suchen. Aber es gibt Regeln, die es uns leicht machen, an das Rezept kontinuierlicher Freude zu gelangen. Eine dieser Regeln besteht darin, dass der Mensch die richtige Einstellung zu den Ereignissen auf der Welt besitzt. Es ist möglich, dass der Mensch die Welt für einen Ort hält, an dem er nach besten Kräften versuchen soll, in den Genuss aller Freuden zu gelangen und unangenehme Dinge aus dem Weg zu gehen. Bei einer solchen Einstellung bereiten jede Entbehrung und jedes Unglück dem Menschen Kummer. Selbst unter den günstigsten Bedingungen wird das Leben für einen solchen Menschen schwer, denn es verläuft ja für keinen wunschgemäß. Und so bleiben Herz und Geist dieses Menschen immer von einer gewissen ständigen Melancholie überschattet. Man kann aber das Leben auch anders deuten und dabei akzeptieren, dass die Ereignisse und Phänomene der irdischen Welt ein Zeichen für die göttliche Barmherzigkeit sind. Wer so denkt, wird überall den göttlichen Segen verspüren und alles, was ihm im Leben begegnet, ob Erleichterungen oder Härten, wird er als etwas auffassen, was zu seiner Weiterentwicklung führen kann. Daher deutet er die Welt als einen Ort, an dem er auf die Probe gestellt wird und an dem er Schwierigkeiten begegnet, damit er seiner Neigung und seinem Potenzial zur Vollkommenheit gerecht wird. Bei einer solchen Denkweise werden Schwierigkeiten als Prüfung für die Entfaltung der verborgenen Fähigkeiten verstanden. Der Mensch sieht ein, dass Kummer und Freuden im Leben beide vorübergehende Natur sind. Daher beginnt er nach einer beständigen Freude zu streben und benutzt die vorübergehenden Freuden oder auch Härten des Lebens als Brücke zur Erzielung immaterieller dauerhafter Freude, zum Beispiel zur Erreichung der Freude darüber, Gottes Gebote eingehalten zu haben. Bei dieser zweiten Sichtweise wird es einfach, Ungemach zu akzeptieren und Schwierigkeiten zu ertragen. Imam Ali alayhi salam hat gesagt, die Tage des Lebens sind zweierlei Art. Der eine ist zu deinen Gunsten und der andere nicht. Wenn ein Tag also zu deinen Gunsten ist, dann werde nicht berauscht und geh nicht undankbar mit den Segensgaben um. Wenn aber ein Tag nicht zu deinen Gunsten ist, dann sei nicht traurig.
Eine weitere wichtige Regel zur Erreichung einer kontinuierlichen Freude und Fröhlichkeit ist der Glaube an Gott. Der Glaube an die Macht des einen Gottes, der Quelle allen Guten ist, beseitigt Besorgnisse. Und durch Beseitigung von Besorgnisse ist die wichtigste Grundlage für Freude geschaffen. Der Glaube an die Barmherzigkeit Gottes entfacht das Licht der Hoffnung und Zuversicht. So kommt es, dass Psychologen die beste Medizin zur Heilung von seelisch Kranken in der Hoffnung, dem Gebet und dem Glauben sehen. Der amerikanische Schriftsteller Dale Carnegie schreibt: Heute lehrt die jüngste Wissenschaft, nämlich die Psychologie, dasselbe, was die Propheten die Menschen gelehrt haben. Die Psychologen haben nämlich erkannt, dass ein fester Glaube Besorgnisse, Unruhe, Aufregung und Angst behebt. Eine weitere Regel für den Weg zur Frohsinn und Bekämpfung von Kummer besteht darin, dass der Mensch mit der göttlichen Vorherbestimmung zufrieden ist. Diese Zufriedenheit macht es dem Menschen leicht, schlimme Ereignisse zu ertragen. Es können Probleme im Menschen auftauchen, die er nicht lösen können, die er nicht lösen kann. In einer solchen Situation sind wir am meisten bekümmert. Was den Menschen aber auch bei den schlimmsten Ereignissen und Zuständen Ruhe spendet und hilft, ist das Einverständnis mit dem, was Gott für den Menschen vorsieht, und der Glaube an die göttliche Vorherbestimmung. Auf diese Weise kann der Mensch Schwierigkeiten, die sich nicht mehr beseitigen lassen, ertragen. Imam Sadiq alaihi salam hat gesagt: Frohsinn wird durch Einverständnis mit dem, womit Gott einverstanden ist, und durch Gewissheit erreicht, während Bekümmernis von den Zweifeln und dem Missbehagen über die göttlichen Vorsehungen herrührt. Mit Einverständnis mit dem, womit Gott einverstanden ist, ist gemeint, dass der Mensch nicht in Wort oder Tat gegen das, was von Gott vorherbestimmt wurde, protestiert. Wer erkannt hat, dass Ereignisse aufgrund des weisen Willens Gottes eintreten und sie als göttliche Vorsehung versteht, fürchtet keine unangenehmen Vorkommnisse mehr und verhält sich angesichts solcher Vorkommnisse nicht undankbar gegenüber Gott. Ein zufriedener Mensch vergisst nicht den Grundsatz, dass alles Geschehen auf der Welt auf der weisen Absicht Gottes beruht. Natürlich kann man Ereignisse, die durch Unachtsamkeit, Widerspenstigkeit und Sünde unserer selber oder anderer hervorgerufen werden, nicht Gott zuordnen. Wer sich von der Sünde und einigen materiellen Freuden fernhält, der gelangt ebenso zu einer dauerhaften Freude. Es bereitet nämlich nicht unbedingt Freude, jedes Verlangen zu stillen, sondern manchmal ist auch der Verzicht auf die Erwiderung eines Wunsches ein Genuss. Der Mensch freut sich, wenn er sich von Besorgnissen und Kummer befreit, und deshalb ist in Wahrheit das Fehlen von Kummer mit Glück gleichzusetzen. Natürlich sind einige Kümmernisse notwendiger Bestandteil des Lebens, aber mancher Kummer rührt nur von Besorgnissen und Hoffnungslosigkeit her, und Besorgnisse ziehen zahlreiche weitere Probleme nach sich, die den Menschen seelisch krank machen. Dale Carnegie schreibt: Vor einigen Jahren war ich zusammen mit Dr. Guber, damaliger Leiter der Spitäler der Santa Fia Eisenbahngesellschaft, auf einem Spaziergang unterwegs. Wir unterhielten uns über die Wirkungen von Besorgnis. Er sagte: Die Kranken, die sich an einen Arzt wenden, können sich zu 80% selber heilen, wenn sie sich von Ängsten und Besorgnisse befreien. Für die Herstellung beständiger Freude ist es ebenso eine große Hilfe für den Menschen, wenn er eine hoffnungsvolle Grundhaltung besitzt. Wer vom Geist der Hoffnung erfüllt ist, wird immer zukunftsfroh sein. Er wird auf dem Weg zum seinem religiösen, zielfesten Schrittes bleiben und daher auch auf diesem Wege Erfolg ernten. Die Hoffnung auf die Zukunft beflügelt den Menschen. Sie lässt nicht zu, dass er geistig ermüdet und ihn der Gedanke an eine Niederlage ängstigt.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pass Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.